Talk mit Thies. Mit Thies.
Er ist der Mann von der Heute-Show und vom ZDF Sport. Zusammen mit Olli Kahn hat er uns bestens unterhaltend durch die WM begleitet aus dem Fernsehstudio in Baden-Baden. Herzlich willkommen, Oliver Welke.
Dankeschön.
So, schön mal wieder beim Radio zu sein.
Ja, absolut, absolut.
Ja, dein Satz ist jetzt, ja, Radio ist ja meine eigentliche Liebe.
Ach so, das wusste ich nicht. Das müsst ihr mir vorher sagen. So spontan bin ich. Nein, gut, dass du es ansprichst. Radio wissen viele gar nicht. Ist ja meine eigentliche Liebe.
Wirklich, ja.
Ja, das war zumindest die zweite Station, wo ich überhaupt Geld gekriegt habe für das, was ich mache.
Ja. Stimmt. Mhm. Ja, Olli, das ist mal der etwas andere Urlaub. Ne? Hier so einen ganzen Sommer in Baden-Baden verbringen.
Machen das gar nicht so viele Leute?
Nein, nicht in deinem Alter.
Wenn dann, doch, ich dachte, wenn man älter ist als ich, verbringt man viel Zeit in Baden-Baden. War jetzt so mein Eindruck.
Nein. Wie entspannst du zwischen den Sendetagen?
Ja, in der Gruppenphase war Entspannen ganz schwierig, weil an den sogenannten freien Tagen, wir haben ja quasi jeden zweiten Tag gesendet, an denen die frei heißen, muss ich ja leider schon wieder die Stundenprogramm des nächsten Tages vorbereiten. Klar. Und bin dann in der Redaktion, die wir uns ja ganz brav mit dem SWR teilen, also die Immobilie, also wir haben uns eine eigene Etage, ein eigenes Gehege gebaut, nur für die ZDF-Leute. Und da planen wir dann schon wieder die nächste Nacht. Deswegen hatte ich jetzt noch kein Überangebot an Freizeit. Jetzt, wo die K.O. Phase losgegangen ist, wird es besser. Da hat man auch mal so statt einen Tag auch mal zwei oder drei Tage frei. Dann kann man mal was machen.
Warst du wenigstens mit Olli Kahn mal joggen dann morgens? So durch den Kurpark?
Olli Kahn joggt draußen. Ich bin im Hotel auf dem Laufband. Mhm. Möchte dabei ungern gesehen werden. Möchte das auch der Bevölkerung von Baden-Baden nicht zumuten.
Ansonsten, wenn es jetzt etwas ruhiger wird, so zwischen Viertelfinale, Halbfinale und so weiter, es gibt ja viel Rasen zu mähen in Baden-Baden.
Ah, okay.
Ja. Denn du bist notorisch bekannt dafür. Ein leidenschaftlicher Rasenmäher.
Oh, verdammtes Google. Du hast ein altes Interview gefunden, wo ich mal gesagt habe, dass ich das benutze, um zu entspannen, dass das meine Meditation wäre. Das stimmte damals auch, aber dann hat es angefangen, mich tierisch zu langweilen. Ich habe mir jetzt schon Rasenroboter zeigen lassen.
Oh.
Ja, finde ich an sich gut, aber dieses Vergraben von dieser komischen Begrenzungsleitung, das ist mir auch schon wieder zu viel. Also, ich habe zwei Söhne, die sollen das machen.
Aber muss man wirklich heutzutage noch eine Begrenzungsleitung vergraben?
Ja,
das geht doch das eigentlich über GPS.
Ich verstehe es auch nicht. Also wir können so dolle Sachen technisch, aber da muss man dann immer noch so eine Grenze für den Roboter, damit er nicht durch die Blumen möllert. Keine Ahnung. Sagt der Mann im Baumarkt, ich kann das nur so weitergeben.
Ich hatte die gleiche Diskussion neulich, da erzählte mir das jemand, man muss das alles vergraben, die ganzen Begrenzungen. Und da habe ich gesagt, entschuldige bitte, das war vielleicht vor 10 Jahren, heute macht das Ding per GPS.
Hm. Aber offensichtlich nicht. Nee, schön, das wird nicht aus dem All gesteuert, sondern von dir selber.
Weil du weißt, jeder Halm, jedes Korn vom Landwirt wird per GPS mittlerweile
registriert. Ja, ja. Also, da geht das Geld hin, aber wenn wir kleinen Leute unseren Rasen mähen wollen, dann können wir sehen, wo wir bleiben. Ja.
Es ist mal wieder diese Zeit, auf die wir 4 Jahre lang oder zumindest 2 nach der EM ja hinfiebern, weil es einfach die beste Zeit des Lebens ist. Das ist dieses Jahr so ein ganz bisschen anders. Wir hatten uns das etwas anders vorgestellt. Ne? Dieses Ausscheiden.
Hm.
Ihr habt da ja ein bisschen Luft, bereitet dann, sag ich mal, den Halbzeittalk vor oder nach dem Spiel das Gespräch. Wie erlebst du eigentlich oder wie hast du dieses Spiel gegen Südkorea erlebt?
Ja, das Lustige ist ja, man ist dann nicht in der Lage, das so zu verfolgen, wie man es privat als Fan machen würde. Weil das Blöde ist, das, was einem der Körper sagt, nämlich Mist, ich gehe jetzt in den Biergarten und versuche zu vergessen, das geht ja nicht. Also du musst ja weiter funktionieren, du musst weiter wirklich auch versuchen. So, also man rutscht ja immer wieder auch beim Moderieren als Moderator in die Wir-Form oder wir müssen und uns ist das passiert, das ist natürlich eigentlich eine Todsünde, weil dem Sportjournalismus ja mangelnde Distanz vorgeworfen wird.
Ja.
Also du musst deine ganzen Emotionen so ein bisschen deutlich runterfahren und musst ja weiter das Spiel analytisch gucken. Ich meine, du hast zwar auch Experten da rumsitzen in der Kulisse, mehrere hatte ich in dem Fall.
Und die dürfen Fan sein, ne?
Der Kramer, finde ich, darf das, weil der ja theoretisch auch noch einen Rückweg zur Nationalmannschaft hätte. Also wenn Olli Kahn nochmal berufen wird, haben wir echt ein Problem. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir so weit runterkommen. Nee, also deswegen muss man da einfach funktionieren. Also die Leute stellen sich das dann falsch vor. Das ist eigentlich gar nicht anders, als wenn Deutschland nicht spielt. Also man muss man weiß genau, ich habe gleich noch über eine Stunde Nachlauf, in dem wir nochmal über das Spiel reden. Und da kann man nicht einfach nur sagen, boah, mir geht's scheiße. Das war ja furchtbar. Das reicht nicht.
Gibt es eigentlich Spiele, bei denen es etwas mühsamer ist, so noch eine ganze Stunde danach
zu füllen.
Das schon.
Absolut, es gibt sogar Spiele, wo es vorher schon Horror ist, eine halbe Stunde zu machen, weil man erstmal ja die Spieler gar nicht kennt. Also ich weiß nicht, wie firm du so im japanischen Fußball bist oder so. Aber dafür haben wir ja Hilfe. Also wir haben da ja Analyse-Crews, die uns briefen und wir kriegen Papiere zu jeder Mannschaft, sogar zu jedem Spiel, weil ja auch Leute ausfallen und neue in Kader kommen. Also da sind wir von der Redaktion super gebrieft, aber deswegen ist es halt auch echt Arbeit. Also es ist leider nicht so, dass man sich da hinsetzt und sagt, Kinder, was fällt mir denn jetzt gerade mal ein? Sondern es gibt halt, ein paar Nationen, wo ich durch die Vereinsarbeit in der Champions League im Thema bin. Also, da kenne ich die meisten Akteure. Aber es gibt halt auch so Länder, wo ich auch die Ligen nicht verfolge. Und da wird es dann echt Arbeit in der Vorbereitung.
Und dieses Ausscheiden, nehmen wir mal an, das 2:0 gegen Südkorea, gesehen hast du es aber?
Ja, leider war es ja 0:2, aber du hast völlig recht.
Ja, aber also gesehen hast du es?
Ja doch, und wenn ich drüber reden muss, gucke ich es immer.
Bist du aufgesprungen und hast aber wenigstens gesagt, also es war ja keine Kamera, war ja ihr in der Lounge gemütlich am Schreibtisch oder wo auch immer, oder sitzt, bleibt ihr hinter dem Tisch stehen?
Es gibt so einen Raum, wo wir mit allen zusammen, also mit der Redaktion, die Sendung macht, zusammen gucken auf mehreren Monitoren. Und da ist auch mal laut und so eine Olga Stanislavski brüllt da auch mal rum und so. Bei dem Spiel, also bei Gegentoren flucht man so, man springt ja jetzt auch nicht auf oder man stellt sich vor, Oli Kahn tritt irgendwen zusammen. Nicht mal das passiert. Also das war mehr so ein stilles Leiden und Kopfschütteln. Also man konnte es ja einfach nicht fassen. Man hatte immer so das Gefühl, okay, komm, da stand es ja noch 0-0, ein Tor, keine ein Tor gegen Südkorea, jetzt mal ehrlich, ein Tor gegen Südkorea. Nee, an dem Tag nicht.
Aber das Spiel gegen Schweden, das konntest du privat verfolgen, oder? Oder hattest du
das
auch?
Das war ja parallel, das war ja zeitgleich, das Spiel der Schweden gegen.
Nein, ich meine Deutschland-Schweden. Ach so. Unsere sensationelle 95.
Das habe ich mit meiner Frau im Hotel in Baden-Baden geguckt.
Ach, siehst du, sehr schön. Ja. Wie hast du reagiert in der 95. Minute?
Ja, da bin ich aufgesprungen und habe den Fernseher angeschrien und meine Frau hat da kopfschüttelnd gesessen und gedacht, mein Gott.
Damals habe ich noch gesagt und ich habe geschrien, wahrscheinlich, wir waren mit 6-7 Leuten, ich habe bestimmt 10-12 Sekunden lang geschrien und zwar so, dass ich nur von diesem einen Schrei 6 Tage noch leicht heiser war und nur von einem einzigen Schrei.
Wow.
Ja, ich hatte mich auch ein bisschen erschreckt. Ja. Und damals dachte ich noch, dieser Moment ist besser als Weltmeister werden.
Ja, im Nachhinein.
Im Nachhinein,
das dachten wir damals. Wir waren aber auch jung vor ein paar Wochen. Also, nein, das war natürlich ein toller Moment, weil sowas ist halt, das ist eine klassische Hollywood-Filmszene. Ne? Also ich meine, es funktioniert besser, wenn man sagt, der Underdog schafft es dann noch. Leider waren wir hier der Superfavorit, der sich echt viel Mühe geben musste. Aber der Rest war Hollywood, weil sowas passiert nicht in der letzten Sekunde. Das passiert einfach nicht. Also ich gucke wirklich viel Fußball und vor allem viel Champions League. Sowas passiert so gut wie nie. Das sind so diese Spiele, die man wirklich nicht vergisst. Aber das kommt äußerst selten vor.
Oliver Welke, mittlerweile ja Bonner.
Richtig.
14 Jahre waren es vorher, glaube ich, in Berlin oder 17 oder was auch
immer. 14, ja.
14 Jahre in Berlin. Wieso der Umzug? Aus der großen Metropole,
ja,
alles passiert.
Absolut. Also wir sind antizyklisch von Berlin nach Bonn gezogen. Und es war so, dass der Beamte im Einwohnermeldeamt Bonn uns wirklich auch ausgelacht hat. Von Berlin nach Bonn. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, Sie wohnen doch auch. Ich sagte, ja, ich muss ja. Daran sieht man ein bisschen die Hierarchie zwischen den Städten. Was ungerecht ist, weil Bonn hat wirklich viel Charme. Also für Nordrhein-Westfalen, muss ich jetzt dazu sagen. Aber wirklich eine... Man kann da super wohnen und nette Leute, alles gut. Ich bin aber tatsächlich nicht wegen der Stadt, sondern wegen der Sendung hingegangen, die in Köln produziert wird. Ja. Köln haben wir uns auch angeguckt, aber haben dann halt was in Bonn gefunden. Und das ist eigentlich der Arbeit geschuldet, aber wir fühlen uns da mittlerweile sehr wohl.
Wer wohnt denn eigentlich noch in Bonn? Also ich kenne nur Bernhard Hohecker.
Eckart von Hirschhausen
wohnt auch in Bonn.
Pastewka, alter Kumpel von mir, kommt aus Bonn, wohnt aber mittlerweile in Köln. Wer kommt denn da noch her? Wie heißt der denn? Rüdiger Hoffmann ist auch Bonner. Also eigentlich wie ich, gebürtiger Ostwestfaler, aber wohnt in Bonn.
Na gut, ist dann ja doch eine lustige Truppe.
Ja, das ist ja wie so ein Dorf. Wir sehen uns immer am Markt mittags. Nein.
Aber es gefällt dir auch so ein kleines bisschen. Du bist ja eher so der geerdete Typ. Also ich glaube, der große Highlife.
Ist das ein anderes Adjektiv für langweilig? Oder?
Spießig einfach.
Das Spießer. Also, okay. Ja. Aber ich gehe jetzt nicht gerne unbedingt zu irgendwelchen Filmpremieren, wo man irgendwie über den Teppich läuft. Ich bin auch nur bei Preisverleihungen, wenn ich einen Preis kriege. Sonst gehe ich da auch nicht mehr hin. Ich habe so Kollegen, die das so toll finden, Bambi und so, das ist für mich Folter, wirklich. Das halte ich überhaupt nicht aus. Nee, das brauche ich nicht. Aber ja, das passt jetzt auch nicht unbedingt zu Bonn, weil Bonn hat ja immer noch so Reste von Hauptstadt-Glamour. Ist jetzt nicht die wilde Ausgehstadt, aber es ist auch nicht so provinziell, wie man denkt. Ja. Also ist schon okay.
Als die Heute-Show dann wirklich regelmäßig wurde, war das wahrscheinlich extrem anstrengend, auch permanent hin und her zu fliegen.
Genau.
Was hat es mit dir gemacht?
Ja, das geht wirklich so an die Substanz. Wenn man zwei oder dreimal manchmal die Woche fliegt, ist das A, für die Klimabilanz, habe ich mir erklären lassen, echt Mist. Und B, ist es auch für die eigene Zufriedenheit Mist, weil jetzt so um die Jahreszeit, wo Maschinen noch ungefähr dann gehen, wo man es eingeplant hat, ist alles gut, aber wir wissen ja, ab dem Herbst, Winter ist so ein Flugplan auch mehr als Vorschlag gedacht. Und wenn dann so eine Terminkette zusammenbricht, dann hat man echt ein Problem.
Wobei in Sachen Klima kannst du dir ja auch wirklich noch sagen, also die Maschine fliegt ja sowieso.
Ja, das sagen die Leute immer. Ja. Das ist auch ein Top-Argument, wirklich, richtig. Sonst fährt wer anders mein Auto, wenn ich das nicht fahre.
Bei der Heute-Show bekommt ihr ja natürlich auch Reaktionen.
Ja.
Gerade in Zeiten der sozialen Netzwerke, da gibt es ja Postings. Welche Reaktion hat dich denn einmal, sag ich mal, besonders schockiert auch? Mhm. Auf der anderen Seite auch eine, die dich aber auch richtig gefreut hat.
Also ich sage mal ganz ehrlich, seit das Land so durchgeknallt ist, wie es ist, also kurz gesagt, seit die Flüchtlingskrise scheinbar unser einziges Thema ist, was an sich schon schwachsinnig ist, aber seitdem habe ich dann irgendwann auch aufgehört in die Netzwerke. Ich bin in keinem sozialen Netzwerk. Ich bin nicht mal bei WhatsApp. Mein Vater ist fast 80 und sagt, warum bist du nicht bei WhatsApp? Ich sage, warum bist du bei WhatsApp? Das ist die entscheidende Frage. Und ich gucke aber sogar auf die Seite der Heute-Show. Wir haben ja 1,1 irgendwas Millionen Follower. Ich gucke nicht drauf, weil sowohl das, was die Hardcore-Fans schreiben, ist nicht gut für die eigene Psyche. Sonst denkt man noch, die Sendung wäre besser, als sie ist. Aber umgekehrt, das Rumgekotze aus rein ideologischen Gründen, das tue ich mir auch nicht mehr an, weil ich habe das jetzt alles gehört. Ich kenne alle Argumente, wenn wir es jetzt mal im Spaß Argumente nennen wollen. Ich bin da raus. Also ich habe das, wie gesagt, 2015, als das abging, habe ich das auch ein paar Mal gelesen. Eine Zeit lang amüsiert einen das, weil man denkt, mein Gott, was für Abgründe, was für ein Schwachsinn. Aber dann merkt man so, wenn man das zu oft macht, dass das schleichend auch zu so einer Vergiftung des eigenen Geistes führt. Und dass man so denkt, ist das Deutschland? Ist das wirklich das Land? Wo sind wir da jetzt angekommen? Und dann muss man sich immer wieder sagen, Vorsicht, das ist echt nicht repräsentativ. Wir haben inzwischen alle gelernt, eine Handvoll Trolle, teilweise Algorithmen, nicht mal echte Menschen, können einem das Gefühl geben, hier kippt gerade was. Ja? Und das mag auch sein, dass sich was verändert und kippt, aber nicht in dem Ausmaß, dass man denken muss, wenn man jetzt mal bei Welt Online oder Focus Online ins Forum guckt, weil dann denkt man wirklich, ich muss hier ganz schnell raus. Mhm.
Gab es trotzdem einen Post, der dich nachdenklich gemacht hat zum Beispiel? Wo sich also Abgründe aufgetan haben.
Da müsste ich jetzt mal. Achso, ja, es gibt einer, den ich immer wieder zitiere, weil der einfach zu schön war, wo mich jemand beschimpft. Ich meine, es war ein AfD-Anhänger, aber es könnte auch eine völlig andere Partei gewesen sein. Der dann endete mit der genialen Formulierung: Zum letzten Mal, Herr Welke, oder wann begreifen Sie es endlich? Meinungsäußerungen haben in einer Satire-Sendung nichts verloren. Und das ist einfach, das ist, wenn man drüber nachdenkt, echt ein fantastischer Satz. Der ist fast so gut wie der berühmte Satz aus Olli Kahns Autobiografie, die er nicht selber geschrieben hat. Ja. Die Trennung von meiner Frau hatte nichts mit ihr zu tun. Auch das ist ein Satz, den man sacken lassen kann.
Hatte nichts mit ihr zu tun. Was hat denn Olli dazu gesagt? Hast du ihn jemals darauf angesprochen?
Der lachte sich selber kaputt drüber. Also wie gesagt, er hat das Buch nicht selber geschrieben oder jedenfalls hat er mir irgendwas diktiert.
Aber ich hoffe, er hat es gelesen irgendwann mal.
Ich würde es ihm dringend raten, das dann mal zu lesen. Ja.
Ja, also deine Comedy-Karriere hat angefangen beim Radio auch, in Niedersachsen, dort bei einem Privatradio.
Radio FFN, genau.
Radio FFN. Dort hast du auch den Kollegen Dietmar Wischmeier dann kennengelernt.
Ja, Kalkofe und Wischmeier habe ich da
Kalkofe war ja auch dabei.
Genau, Kalkofe kann ich schon aus dem Studium in Münster, wo wir beide denselben Quatsch studiert haben. Und er hat mich auch mit dahin gelotst. Ich hatte auch noch eine Volontariatszusage von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Es war nicht der SWR. Aber habe mich dann tatsächlich für die für FFN entschieden, was damals halt noch kein so formatiertes Radio war. Da konnte man auch sehr viel Wortanteil. Es hatte trotzdem Erfolg, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und wir durften die Musik spielen, die wir wollen. Und da hatten wir halt eine 3-stündige Comedy-Sendung jeden Sonntag, die ist Frühstücksradio. Und war im Norden, Hamburg, Bremen, Niedersachsen halt lange sehr erfolgreich. Wir haben dann auch Bühnenprogramme damit gemacht. Und da habe ich halt Wischmeier, der unser Chef war und heute eben auch bei der Heute-Show. Der war mein Chef.
Ja, stimmt. Genau. Der sieht ja auch ein paar Jahre älter aus.
Der ist kurz gesagt 10 oder 11 Jahre älter als ich. Ja.
Sieht aber 22 Jahre älter aus sogar als du. Aber der raucht bestimmt auch, ne?
Der raucht, ja.
Du nicht, oder?
Nein.
Siehst du, das
konserviert ein bisschen was von dem Körper. Genau. Ja.
Und die allererste Begegnung mit Wischmeier zum Beispiel, mit dem du auch heute auch nochmal auf Tour bist und Lesungen macht und Bühnenprogramme. Also wie war die? Was erinnerst du
noch? Wischmeier ist ja ist ja ein total, der ist wirklich geerdet und ruhig. Der kommt vom Bauernhof tatsächlich, irgendwo aus dem Wiengebirge. Und der lacht sich echt kaputt über alle, die irgendeine Art von Glamour-Faktor im Unterhaltungsgeschäft sehen. Das ist einer, der sich morgens an seinen Schreibtisch setzt, da in dem alten Forsthaus, wo er wohnt, irgendwo in der Pampa. Und dann schreibt er ein paar Stunden seine Kolumnen oder er schreibt ja auch jedes Jahr gefühlt 3 Bücher. Und dann geht er mit seinen Hunden spazieren. Also, und so habe ich den auch von Anfang an kennengelernt. Also das ist ein extrem ruhiger Mensch, also der Prototyp des Norddeutschen, aber auch wahnsinnig nett und herzlich. Das ist ja das Schöne an diesen Menschen, dass wenn sie dich dann mal ins Herz geschlossen haben, dann sind sie auch loyal.
Ist der Olli Kahn, vor dem ja so viele Menschen Angst haben auch? Also wenn es also Kollegen, ja. Also eine Kollegin zum Beispiel, die ist im Sport zu Hause und die liebt es. Und als ich neulich sagte, na vielleicht kommt ja auch Olli Kahn mal vor, meinte sie, nein, um Gottes Willen, vor dem habe ich Angst.
Ist sie unter den Tisch gegangen direkt, ja.
Ist der Olli Kahn eigentlich ein ruhiger Typ?
Ja, tatsächlich. Ja, also ich habe da als junger Field-Reporter bei RAN vor 20 Jahren, als ich am Spielfeldrand da bei RAN diese idiotischen Interviews führen musste, hatte ich auch immer Angst vor dem, weil er hatte wirklich diese Wegbeiß-Mentalität. Irgendwann habe ich damals aber schon verstanden, dass das nur ein Trick ist, um weniger Interviews geben zu müssen. Und das hat ja auch funktioniert. Und er hat auf dem Platz natürlich was Impulsives gehabt mit seinen Kung-Fu-Tritten. Und der war ja der früheste Beißer von allen, lange vor Suarez. Ja. Aber der private Olli Kahn, ich habe ihn natürlich auch in seiner altersmilden Phase dann jetzt näher kennengelernt, hat tatsächlich sogar eine sehr selbstironische Seite. Also ich kann auch privat mit dem wirklich lachen. Also was ich früher nie gedacht hätte. Ich hatte auch ein völlig falsches Bild von dem, aber der ist tatsächlich ruhiger, selbstreflektierter, als man denkt, definitiv.
Ihr arbeitet ja jetzt schon eine ganze Zeit zusammen. Wie hat sich denn diese Zusammenarbeit entwickelt? Also gerade am Anfang, als ihr die ersten Dinge zusammen gemacht habt, hattest du ja auch nochmal eine ganz andere Haltung zu ihm.
Ja, genau. Ich hatte natürlich schon Erfahrung mit verhaltensauffälligen Experten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich habe ja auch bei seit ein, zwei Jahren mit Paul Breitner gearbeitet, der auch sehr polarisiert. Also das ist ja auch jemand, der und den ist jetzt ruhiger geworden, weil er halt auch bei den Bayern eingebunden ist. Aber als der noch als Kolumnist unterwegs war, war der auch gefürchtet und mit dem habe ich super harmoniert, deswegen dachte ich, warum soll das mit Olli Kahn denn nicht funktionieren? Und es war auch von Anfang an so, dass wir, das kann man ja nicht erklären, Doppelmoderation funktioniert ja nach Gesetzen, die wir alle noch nicht verstanden haben. Doppelmoderation kann entweder ganz toll oder ganz furchtbar werden. Ja. Das hängt wirklich von so chemischen Faktoren ab und wir haben uns aber wirklich gemocht von Anfang an. Also da war von Anfang an ein gegenseitiger Respekt und ich habe halt immer am Anfang so ausgetestet, was kann man ihm so sagen und wie reagiert er denn auf bestimmte Formen von Ironie oder wenn man ihm mal einen mitgibt und das ging von Anfang an super. Am schönsten war es dann irgendwann auf dieser elenden Terrasse in Rio bei der WM 2014, wenn man 10 Stunden zusammen in der Sonne steht, das schweißt zusammen und dann kommt man auch irgendwann in so eine anarchische Grundstimmung und sagt auch Sachen, die man eigentlich im Fernsehen nicht sagte, also dass dann so ein Kahn auch sagt, ah, wenn du mich das noch einmal fragst, ob Kahn in der Viererkette spielen soll, springe ich von dem scheiß Haus runter. Also einfach so, als wenn wir nicht gefilmt würden dabei, also so authentisch. Das war, und da merkte man, da geht was irgendwie.
Aber ich höre schon raus, den Olli, den musstest du gerade am Anfang auch wirklich lesen lernen, oder?
Ja, die natürlich. Schnittstellen erkennen. Ich werde danach auch so Seminare geben, versteh den Olli, weißt du, Deutsch Kahn, so, ja.
Oft ist es ja bei Menschen so, wie der Olli, der sich auch immer noch so ein bisschen nach außen natürlich so bissig gibt. Wir kennen das von Lehrern in der Schule, die so sind. Die verbergen in der Regel eine Unsicherheit irgendwie.
Ja, selbstverständlich. So also, wie übrigens ja jeder Comedian auch. Also alle, die es irgendwie dann auch wegen sowas nach vorne
aber bringen. Aber es gibt doch auch Rampensäue, die keine Unsicherheit
haben. Ja, aber haben, das Rampensau-Werden ist ja entstanden, um Unsicherheiten zu überwinden, sagt jetzt mal der Hobbypsychologe. Das sind immer die Klassenclowns, die als Letzte gewählt wurden im Sportunterricht. Das ist eine goldene Regel.
Was wäre zum Beispiel eine Unsicherheit bei Olli Kahn, die er verdecken möchte?
Gute Frage. Also so therapeutisch nahe gekommen sind wir uns noch nicht. Da müsste ich den jungen Olli Kahn mal treffen. Ich habe halt Fotos von ihm aus der Karlsruher Zeit, wo er wirklich diese unfassbare Fokuhila hatte, die gerade in Kombination mit diesem sehr blonden, das sah schon hart aus. Ja. Und er sagt ja selber, wenn er alte Aufnahmen von sich sieht bei diesen Spielen, dass er sich erschreckt. Also dass er so im Tunnel war, dass er das selber also auch gar nicht mitgekriegt hat.
Aber das tun wir alle.
Aber das muss aber wirklich, er und sein Psychiater müssen das. Da kann ich nichts zu sagen.
Und ich weiß nicht, wie alt dein Führerscheinfoto noch ist.
Ach, also, warte mal, 88, ne? Nee, warte mal, Abi gemacht habe ich 85 und Führerschein 84.
Hast du noch den grauen Lappen?
Nein.
Den hast du nicht.
Der ist leider verloren gegangen.
Ach, was schade.
Ich habe nicht mal mehr den rosanen, ich habe jetzt die Karte.
Den hatte ich nie.
Der Rosa, ne?
Nee.
Ja, den fand ich ja am schlimmsten. Der graue Lappen hatte noch was Cooles, aber das rosane Ding, das war nichts.
Ja, aber dein Foto in dem Grauen, das war garantiert noch schöner als das im Rosanen.
Absolut. 1984 war ich, das sagt jetzt den jüngeren Hörern nichts, gehörte ich auf meinem Gymnasium zur Popper-Fraktion. Das heißt, ich hatte einen Seitenscheitel, den man völlig sinnloserweise immer die ganze Zeit mit so einer Kopfbewegung zur Seite geschnippt hat. Ich hatte einen Trenchcoat und dafür schäme ich mich tatsächlich. Ich hatte einen Alu-Koffer. Wirklich, das ist schlimm. Im Nachhinein muss ich sagen, das ist ganz schlimm. Mit einem Alu-Koffer, so schnipp, schnipp, macht man den auf, holt so eine Banane raus. Schrecklich.
Aber der war cool damals.
Ja, nein, ich glaube, das haben wir uns gesagt, dass der cool ist. Aber eigentlich waren diese ungepflegten Leute im Bundesliga-Parker, das waren die eigentlichen Coolen.
Im Nachhinein.
Aber die Sieger der Geschichte jedenfalls. Ja.
Und du dann tolle nach links geworfen, dazu East 17 auf dem Walkman.
Ja, genau. Also ich war echt so ein Britpop-Typ auch. Absolut. Ja.
Was ist heute deine Musik, zu der du am liebsten entspannst oder wo du tatsächlich mal so weit gehst und gehst ins Konzert?
Ich bin, weil ich ja auch Film-Nerd bin, bin ich totaler Filmmusik-Freak. Mhm. Also ich habe mir Zimmer angeguckt, Hans Zimmer mit Orchester, Morricone und so. Das finde ich toll. Also das finde ich wirklich super. Aber dann hat man halt auch immer sofort Bilder im Kopf, ne?
Der Tagesspiegel, und das habe ich jetzt, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch.
Das würde ich nie machen.
Doch, es tut gut.
Okay.
Und das machst du auch.
Ich
vor manchen auch. Hättest du Angst, wenn
auf
du dich
das,
nicht gut vorbereitest.
Das hier habe ich mich nicht vorbereitet, aber du hast im Prinzip recht. Ja.
Aber der Tagesspiegel, der hat so was Schönes geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das die Frühphase war. Nee, es muss so die Mittelphase von dir, von Olli und Olli gewesen sein. Mhm. Das ist die Europameisterschaft des Oliver Kahn. Von allen Seiten regnet es Lob für den ZDF-Experten. Jetzt, da er die Rolli-Attitüde und sein Counterpart Oliver Welke den Molli-Habitus abgelegt haben. Rolli-Attitüde, okay?
Ja.
Weiß ich noch ungefähr, was gemeint ist.
Ja, ich nicht. Also ich hab das damals auch gelesen. Ich kommuniziere nie mit Leuten, die Kritiken schreiben, auch egal ob positiv oder negativ. Aber da hätte mich echt interessiert, warum sind wir jetzt Rolli und Molli? Und ist das irgendwie ein Comic aus der DDR, was ich nicht kenne oder so? Wer waren Rolli und Molli? Keine Ahnung. Müsste man den Autor fragen.
Hat Olli Kahn denn Rollis getragen? Und sich immer so als gemütlich gegeben oder was?
Nein, auch ich habe noch nie ein Bild mit Kahn und Rollkragenpullover. Es muss was ganz anderes sein. Vielleicht auch nur, dass wir beide verfettet sind. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Der Molli-Habitus.
Ja, Molli
würde schon mollig.
Das könnte schon sein.
Hast du zugenommen in der Zeit?
Welche Zeit?
Also in der Zeit, als du mit Olli dann nach und nach jahrelang moderiert hast.
Zugenommen habe ich Jahre vorher.
Immer dicker, breiter.
Nein, ich bin immer gleich dick. Ja.
Du bist aber tatsächlich einen Tick größer, als ich dachte.
War bei der Musterung 1,91, aber man schrumpft ab 30.
Du bist echt schon 1,91, denn ich war neulich...
Schon 1,91. Der weiß noch, was noch kommt.
Neulich war Christopher Kramer ja hier und der hat mich umgehauen.
Der ist groß,
Ich denke plötzlich, wer steht da vor mir? Mhm. Das hätte ich weder im Fernsehen, noch auf dem Platz, noch wenn er bei euch hinterm Tisch
saß. Ich war auch überrascht, Ja, aber sehr guter Typ, ne?
Also, ganz toll.
Super, super angenehm überrascht, was das für ein toller Experte ist, weil die wenigsten funktionieren auf Anhieb so gut in der Rolle. Und bei dem hat man halt gemerkt, was das Geheimnis im Fernsehen ist, wenn man das Gefühl hat, der will jetzt nicht unbedingt, sondern der bleibt er selber, dann hat man schon gewonnen, ne? Ja.
Aber das ist wirklich schön. Der hat, glaube ich, alle auf seine Seite gezogen, und zwar vom ersten Satz,
den
er gesagt hat.
Die Mädchen sowieso, ne?
Okay,
glaube ich.
Wollte gerade sagen, woher weißt du das?
Ich glaube, dass das ein Freundtyp ist.
Ist das nicht jeder Bundesliga-Profi?
Ja, wahrscheinlich. Jetzt, wo du es sagst.
Oder kann ein Bundesliga-Profi nicht aussehen wie Mülltonne und er ist trotzdem ein Frauentyp?
Wir fragen mal Olli Kahn, wie das war, als er die Fokuhila hatte. Ob selbst da was ging, dann wissen wir es.
Verena kam später, ne?
Verena, das war seine dunkle Phase. Das war zwischen den Ehen.
Dann mal später. Du hast gerade kurz angesprochen, diese idiotischen Interviews, die man nach den Spielen dort am Platz gemacht hat, die du auch gemacht hast. Da hat sich ja bis heute nichts getan. Man muss auch sagen, man kann es auch nicht besser machen.
Das ist genau der Punkt.
Es geht ja auch wirklich
nicht besser. So wie ich auch immer jedem rate, der sich über Kommentatoren, also die Live-Kommentatoren aufregt, probier es mal aus und guck mal, wie du dich so schlägst. Tatsächlich mit Field-Interviews auch. Was ist eine kluge Frage? Ja? Da landet man immer ganz schnell bei den üblichen Sachen. Es ist manchmal tatsächlich wie so ein Theaterstück, was immer wieder neu, nur mit anderen Schauspielern aufgeführt wird. Also was das angeht, ist ja alles schon gesagt meistens. Die einen sind traurig, die anderen nicht. Klug sind die, die dann selber sagen, ich habe heute scheiße gespielt. Weil dann ist dem Fragesteller sofort der Wind komplett aus den Segeln genommen. Ja. Sofort ist eine Beißhemmung da. So wie es die Deutschen gemacht haben, so Hummels beispielsweise, vor allem darüber reden, was die anderen falsch gemacht haben. Davon würde ich dringend abraten.
Aber klar, wenn ich Neymar nach dem Spiel höre, werden zwei Sätze übersetzt, dann denkst du,
unerträglich.
Nein, ich brauche es nicht. Ja. Es bringt,
er soll sich weiter auf dem Rasen wälzen, aber keine Interviews geben.
Aber wenn wir ihn nicht hören mit belanglosen Sätzen und vielleicht auch ein, zwei belanglosen Fragen, fehlt ja auch was, oder?
Also der Mehrwert von solchen Spielerinterviews geht gegen null. Die Schuld teilen sich Befragte und Frager. Und wenn ich eine Petition mal ins Leben rufe, dann kommt Abpfiff und alle gehen einfach nach Hause.
Dann fehlt was.
Ja,
also natürlich. Wenigstens noch mal in so ein Gesicht gucken.
Ja, und es gibt, natürlich muss man auch zugeben, wenn wir über Emotionen reden, wenn nach so einem Spiel wie jetzt gegen Schweden, da will man natürlich auch Groß selber hören, nachdem man so ein Ding reingezimmert
hat. Aber sag mal, der Groß, der mich ja tatsächlich, und alle anderen schienen das erstmal gar nicht wahrzunehmen, diesen Satz, mich ja richtig schockiert hat. Ich hielt plötzlich inne, als er dann sagte, es gibt viele da, auch in Deutschland, die freuen sich. Die hätten sich gefreut, wenn wir verloren hätten. Hm. Was hast du in dem Augenblick gedacht? Ich wusste gar nicht, wen der meint.
Ja, ich habe gedacht, lass es, Junge, weil das ist so ein normaler Reflex. Die kriegen halt miese Kritiken. Die wissen auch, dass sie die verdient haben. Nach dem Mexiko-Spiel war das ja. Und dann bildet sich aber sofort so eine Wagenburg-Mentalität. Wir gegen die. Der junge Herr Süle hat ja jetzt nach dem Ausscheiden auch nochmal so ein Tweet rausgehauen und gesagt, die Medien wollen sowieso immer alles schlecht reden, und dann muss ich ihnen dann mal erklären, das mussten die gar nicht, weil es war ja von alleine schlecht, und man ist dann auch gut beraten, wenn man, also ich finde, man darf übrigens auch Medienkritik üben, es geht gar nicht darum, warum sollen nicht umgekehrt die kritisiert nochmal die Kritiker kritisieren, aber mich nervt halt dieses Gelaber über die Medien, dann soll man sagen, welche Zeitung, welcher Sender hat mich unter der Gürtellinie kritisiert, was war ungerecht, weil wenn man das so allgemein macht, dann sind wir wieder in diesem besorgte Bürger, Duktus, Lügenpresse, bla bla bla. Ja. Und das sollte man nicht machen.
Denn die Medien, muss man sagen, haben teilweise nichts anderes gemacht, als auch die Spieler selber ja über ihr eigenes Spiel erzählt haben.
Genau.
Dann dieser Satz, also der tat irgendwie weh.
Ich glaube, ja eben, man fühlte sich irgendwie persönlich angegriffen und dachte, das stimmt doch gar nicht, was du sagst, Groß. Mich hast du überhaupt nicht gefragt. Ja. Ich wollte nicht, dass ihr rausfliegt. Und ich glaube, das haben in dem Moment viele gedacht. Und deswegen war es auch ein blöder Satz.
Wie gut warst du denn als Sportler früher, der junge Olli? Wie war der?
Also ich muss dazu sagen, ich habe wahnsinnig gerne Fußball gespielt und wahnsinnig schlecht. Also ich war ein sehr mittelmäßiger Verteidiger. Ich war ganz gut im Grätschen, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber ich habe das, womit Deutschland in den frühen 80ern geglänzt hat, nämlich Leute von der Seite umsensen, da war ich eigentlich ganz gut drin, muss ich sagen. Ja. Deswegen wurde ich jetzt nicht als allerletzter gewählt, aber sicher auch nicht bei den ersten.
Bundesjugendspiele, Siegerurkunde oder Ehrenurkunde?
Nur Siegerurkunde.
Ja, ich auch nur.
Ich habe keine einzige Ehrenurkunde. Ich habe mal, weil ein Freund von mir hatte eine Mutter, die war Schulsekretärin, da hat er mir mal so ein paar Blanko-Ehrenurkunden besorgt, aber meine Eltern sofort, nee. Ich so, doch, guck mal. Nein. Nein, die hast du nicht gewonnen. Und das stimmt auch.
Ich habe das nie gerne gemacht. Also ich habe Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt, aber Bundesjugendspiele, das war nicht mein Ding.
Ja, auch so ein Blödsinn wie Kugelstoßen und so, das braucht doch kein
Man
Mensch.
Wird ja auch nicht besser. Vor allem, du hast die Muskeln, die du hast.
Ja,
und du wirst als Schüler ja auch nicht besser, wenn du 10 Stunden Kugelwerfen trainierst.
Nein, und ich sag mal, von einmal Bundesjugendspiele wirst du auch muskulöser, also so gesehen.
Ja. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Mhm. Hast du auch damals, einfach nur, weil es am leichtesten war, da ein paar Punkte zu bekommen, eine Standwaage gemacht beim Turnen?
Jetzt wo du sagst.
Ich habe immer eine Standwaage gemacht, weil die anderen Sachen mit Reck aufschwungen und so, das klappte alles nicht. Und viele Jungs haben dann eine Standwaage gemacht.
Aber war denn Bundesjugendspiele nicht nur Leichtathletik?
Nee, aber es gab bei uns auch für innen drin. Auch.
Ah, in Nordrhein-Westfalen, wir hatten ja nichts. Wir hatten nur Leichter. Wir durften nur hier entweder diese tennisballartigen Dinger werfen, Kugelstoßen, Weitsprung, Laufen, aber ich kann mich nicht an. Also Turnen war Horror, aber nicht bei den Bundesjugendspielen. Ja.
Standwaage.
Das klingt gut.
Weißt du, wie es aussieht, Standwaage?
Stellst sie einfach hin, oder was?
Man steht auf einem Bein und beugt sich dann so nach vorne und macht die Arme zur Seite.
Versucht nicht umzukippen.
Und das linke Bein oder rechte, je nachdem, das muss dann so gerade parallel zur Erde in der Luft stehen. Sieht total albern
aus. Und sowas konntest du, hör mal.
Naja, ich habe da jetzt auch nicht so viele Punkte für abgeholt.
Ach so, aber selbst in der Standwaage schlecht.
Aber besser als Reckaufschwung.
Ja, das stimmt.
Besser als Reckaufschwung. Oliver Welke und das Fernsehen, das gehört ja schon lange zusammen. Wann hat dich das Fernsehen zum ersten Mal gepackt, als du ein Kleiner warst?
Ja, ich tatsächlich, das ist heutzutage schwer vorstellbar, aber es waren diese 2 bis 3 Programme und ich bin angefixt worden von Bonanza. Ich war totaler Bonanza-Fan schon als ganz kleines Kind. Also ich war ein bewegungsarmes Kind, also habe nicht viel getobt, aber wenn die Bonanza-Titelmelodie, wir erinnern uns, die Landkarte verbrennt, dann bin ich wohl in irgendeiner Art wilden Tanz verfallen, sagen meine Eltern, die das vom Sofa aus fasziniert beobachtet haben, was ist denn jetzt mit ihm los? Und Und angeblich war, und das ist kein gutes Zeichen, Sheriff, was Sheriff heißen sollte, eins meiner ersten Worte. Das ist nicht gut, weil es zeigt, der Fernseher war zu früh an wahrscheinlich. Und nee, ich habe Western-Serien total geliebt, alles. Gerochene Colts fand ich fantastisch. Ja, ich fand das alles gut. Und dann, ja, Fernsehen ist natürlich schon damals Eskapismus gewesen. Also einfach auch das in fremde Welten abtauchen und so. Da muss man irgendwie Spaß dran haben. Und man muss trotzdem Eltern haben, die dann irgendwann sagen, jetzt geh mal raus in die wirkliche Welt und triff Menschen draußen. Und das war dann auch okay. Ich habe jetzt keinen ständiger Stubenhocker. Aber ich habe immer, also für mich war Fernsehverbot war die Höchststrafe. Also, oh. Ja. Also wenn man mich disziplinieren wollte, dann so Fernsehverbot, das war Horror.
Und das ist das Gemeine, dass wir Eltern heutzutage dieses Erziehungsmittel nicht mehr zur Verfügung haben.
Aber wir können natürlich einfach das WLAN ausmachen.
Oh, genau.
Und das ist, ja, das ist natürlich auch ein letztes Mittel.
Ja, aber dann verbrauchen sie die ganzen mobilen Daten und dann kommt plötzlich eine
Tier. Ja, gut, dann muss man eben dafür sorgen, dass sie das von ihrem eigenen Geld bezahlen. Dann geht das schon.
Ein Highlight, weil wir beiden ja auch das erste Mal miteinander sprechen, da darf man ja auch nochmal alles ausgraben. Ja. Auch natürlich Olli, den Werbestar mit 4 Jahren.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du das Gesicht wurdest für eine Würstchendose?
Also mein Vater hat eine Werbeagentur bis heute. Er ist fast 80 und hört nicht auf zu arbeiten. Und der hatte an dem Tag so einen Termin, wofür eine Würstchendose eine Banderole gemacht werden soll. Es wurde ein Foto für die Banderole gemacht. Da sollte ein Mädchen drauf, das einen Pappteller mit Würstchen hält und blöd grinst. Das eingekaufte Model hatte an dem Tag irgendwie schlechte Laune und hat rumgezickt und blieb nicht auf seiner Position stehen und war einfach ein Mädchen halt, kurz gesagt ein Mädchen. Und dann waren die schon kurz davor abzurechnen und dann sagte der Fotograf, was ist denn mit ihm hier, der mit dem großen Kopf, kann der nicht auch einen Pappteller halten? Und ich war wirklich nur zur Betreuung da, weil meine Mutter war Lehrerin und konnte an dem Tag nichts machen. Und dann haben sie mich halt fotografiert. Und was ich nicht ahnte, dass es diese blöde Dose zumindest bei uns in der Region, wo ich aufgewachsen bin, noch zu kaufen gab bis zu meinem, ich will nicht lügen, 15., 16. Lebensjahr. Und als ich das blöd war, das mal einem Kumpel zu erzählen, war, hatte ich natürlich das Tor zur Hölle aufgemacht.
Ich weiß.
Weil dann heißt die Marke auch noch Knacker einfach. Und dann mein Gesicht mit diesen zwei schrecklichen Würstchen. Also es war, ja, deswegen hat Kalkofe ja mal über mich gesagt, er war die Claudia Schiffer der ferkelverarbeitenden Industrie. Was immer noch einer der besten Sätze ist, die über mich gesprochen wurden.
Gibt's noch eine Dose zu Hause?
Nee, es gibt nur noch die Banderole. Also, ja, die gibt's ja leider auch im Netz.
Also, die habe ich noch nicht gesehen. Ja, lohnt sich's,
die anzugucken? Kannst du mal googeln. Ich finde nicht, aber du musst ja wissen, was du mit deinem Leben machst.
Oliver Welke, dann dir noch schöne Zeit in Baden-Baden.
Ja, vielen Dank.
Mach weiter noch schöne Sendungen. Bis zum Finale dann.
Genau.
Wer kommt ins Finale? Was glaubst du?
Ich habe in den letzten Jahren so dann brutal daneben gesehen. Also ich schließe mich jetzt einfach wie immer aus Angst Olli Kahn an, der sich sicher ist, dass Brasilien im Finale spielt. Das ist sein aktueller Lieblingsfavorit, weil nicht mehr verspielt, sondern auch noch Disziplin. Das sowas findet er toll. Ja. Und dann auf der anderen Seite des Turnierbaums, da müsste ich jetzt echt raten. Das ist ganz schwer zu sagen. Ja. Also kann ich. Also ich sag einfach mal, Brasilien wird Weltmeister. Dann ist Kahn zufrieden.
Ja. Oliver Welke, dann danke für die ganzen schönen Sendungen auch.
Ja, danke schön.
Ja, im Namen all der Menschen, die auch wirklich Spaß haben mit dir und dem gezähmten, altersmilden Olli Kahn, der mittlerweile auch so viel Selbstironie hat.
Ja.
Und eine Sache gab es, dass er immer sich selbst die Fragen gestellt hat.
Das war so lustig. Das ist dann, also das war gleich eine der ersten Sendungen, wo er ein rhetorisches Stilmittel entdeckte, sich selbst Fragen stellt und dann auch gleich beantwortet. Und warum machen die Schweden das? Weil sie. Und ich habe es dann irgendwann mal laut gesagt, weil mir das halt auch anfing, auf die Nerven zu gehen. Und dann hat eine Kollegin bei Spiegel Online halt angeregt, man solle ein Trinkspiel daraus machen. Und jedes Mal, wenn Olli Kahn sich eine Frage stellt, ein Trinken. Und wenn man das durchzieht, sage ich mal, wird es ein lustiger Abend.
Oliver Welke, danke für heute.
Danke auch.
Bis die Tage.
Tschüss.
Talk mit Tees.